Your HR Stage. Sichtbar, bekannt und erfolgreich in der Personalbranche. Ein Podcast-Format von Perso-Blogger Stefan Scheller.
Herzlich willkommen bei Your HR Stage. Sichtbar, bekannt und erfolgreich in der Personalbranche. Mein Name ist Stefan Scheller, auch bekannt als der Perso-Blogger. Und mein heutiger Gast ist Thomas Schipschit, Senior Director SMB Sales bei der Arthur Software SE. Wir sprechen zum Thema Zeitwirtschaft professionell organisieren. Hallo, guten Morgen, lieber Thomas. Schön, dass du heute mein Gast bist.
Guten Morgen, Stefan. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich aufs Gespräch.
Sehr gerne. Wir haben in unserem Format immer 5 feste Sätze, um deren Vervollständigung ich dich jetzt bitten würde. Mhm. Satz Nummer 1 lautet: Gute HR-Arbeit ist für mich.
Wenn sie es schafft, dass Menschen erfolgreich arbeiten können, weil die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens wichtig ist und das gleichzeitig auch noch gerne tun.
Mhm, absolut. Kann ich mir nur anschließen. Wunderbar. Satz Nummer 2. Ein herausragender HR-Dienstleister zu sein, bedeutet für mich,
wirklich die Ist-Situation und die Probleme von Unternehmen verstehen zu wollen und auch zu können, um dann beurteilen zu können, ob ich zu der Antwort auf die vorherige Frage einen ernsthaften Beitrag leisten kann.
Sehr gut. Einen guten Arbeitgeber zeichnet aus,
dass er jederzeit Wirtschaftlichkeit und Menschlichkeit im Blick hat. Also klare Ziele, um die Wirtschaftlichkeit zu bewahren und dabei die Menschlichkeit nicht vergisst, damit wir eben erfolgreich und gerne in dem Unternehmen zusammenarbeiten.
Sehr schön, da sind wir absolut auf einer Linie. Jetzt eine persönliche Vervollständigung. Wenn ich noch einmal neu in den Beruf einsteigen würde,
dann würde ich wohl früher, bevor ich an die eigene Lösung denke, erstmal dem Unternehmen besser zuhören, genauer verstehen, wo das Unternehmen gerade steht, welche Probleme es hat, auch wie Entscheidungsprozesse aussehen, um dann die bestmögliche Lösungsoption anbieten zu können.
Mhm. Da unterscheiden sich dann natürlich Senior Sales von möglichen Junior, die erstmal reingehen und sofort irgendwie closen wollen, ja, sondern einen Auftrag machen.
Sehr ja, der gut. Man selber ja auch mal war. Aber
na ja, klar, logisch, alle so, steigen mal ein.
Wo das Unternehmen überhaupt steht. Ne?
Ja. Mhm. Und dann Satz Nummer 5, mein persönlicher Tipp an die HörerInnen.
Seid mutig, neugierig, kreativ und habt die Motivation, etwas zu schaffen, was wirklich zukunftstauglich und nach vorne gerichtet ist. Und seid auch mutig genug, Entscheidungen immer wieder neu zu treffen, nicht nur die eine große Entscheidung zu treffen, die ewig Bestand haben soll, sondern wandelbar zu sein und zu bleiben.
Wunderbar. Und jetzt wollen wir natürlich noch ein bisschen mehr wissen über dich, lieber Thomas, von wem dieser Tipp jetzt kommt. Erzähl uns doch mal, wer bist du, was tust du?
Ja, ich bin Thomas Schipschit, verantworte bei der Athos, einem Unternehmen für modernes Workforce Management, den Mittelstandsvertrieb. Bin jetzt seit knapp 15 Jahren im SaaS-Sales und gemeinsam mit meinem Team prüfen wir die Ist-Situation bei Unternehmen, gerade im Bereich Zeiterfassung und aber auch Planung von Arbeitszeit, also Dienstplanung, Schichtplanung. Wir gucken uns an, wie die Ist-Situation ist, welche Probleme daraus entstehen, sind primär Sparring-Partner, also nicht nur reiner Softwareanbieter, denn wir können dabei helfen, dass Unternehmen genauer verstehen, wie in welcher Situation sie sind. Das klingt so irgendwie verrückt, aber grundsätzlich kann es sein, dass wir mitunter ein besseres Problemverständnis haben, weil wir in mehr Betriebe reingucken, können sagen, was normal ist, wo jemand dem Rest im Mittelstand vielleicht sogar schon voraus ist oder ein ganz bisschen hinterherhinkt und können dann helfen, eine spannende Zukunftsvision zu formulieren. Also nicht nur zu sagen, was wollen wir eigentlich bis zum Go-Live tun, sondern auch weit darüber hinaus gemeinsam eine spannende Zukunftsvision zu formulieren, eine Journey zu definieren, wie wir uns in verschiedenen Schritten auf diese Vision hinzukommen.
Jetzt ist ja das Thema Zeitwirtschaft an sich gar kein neues. Ja? Arbeitszeitaufschreibung wurde schon immer gestempelt früher. Ja, aber warum ist denn gerade jetzt dieses Thema Zeitwirtschaft für Unternehmen so relevant, dass wir da eine Podcast-Folge zu machen?
Jetzt habe ich erstmal von dir einen neuen Begriff gehört, Arbeitszeitaufschreibung, den habe selbst ich noch nicht gehört in der ganzen Zeit. Also das eine Thema, warum, oder der eine Grund, warum das Thema in aller Munde ist, ist natürlich das Thema Rechtssicherheit, weil dieser BAG-Beschluss aus dem September 22, anschließend an das EuGH-Urteil vorher, sicherlich nochmal Schwung reingebracht hat, das ja sagt, dass Arbeitszeit wirklich verlässlich dokumentiert werden muss, selbst für alle Vertrauensarbeitszeitler das unerlässlich ist. Letztendlich ist es aber auch ein Stück weit der wirtschaftlichen Lage geschuldet, also rechtliches in Kombination mit wirtschaftlicher Lage, wo das Thema Arbeitszeit einfach immer relevanter wird. Wie setze ich diese knappe Ressource, die ich habe, möglichst gewinnbringend ein, dass ich die Produktivität des Unternehmens maximiere, um möglichst gute Gewinne einzufahren und die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens langfristig sicherzustellen. Dann haben wir auch noch diese Tendenzen seit längerem auf dem Arbeitsmarkt, der immer volatiler ist. Das heißt, wir müssen auch gucken, wie wir recruiting-seitig attraktiv für Kandidaten sind. Da ist natürlich das Thema Arbeitszeit über die reine Zeiterfassung hinaus ein total wichtiges und kann wirklich zu einem Recruiting-Instrument werden. Das hat zusätzliche Bedeutung mit reingebracht und ist damit letztendlich ein Instrument geworden, um die Arbeitgeberattraktivität zu verbessern. Und das haben viele Unternehmen heute eingesehen.
Ja, und jetzt sind wir wahrscheinlich in den Unternehmen, in denen wir beide arbeiten, so ein bisschen in so einer Bubble unterwegs, ja, hochdigital, modernste Lösungen. Wo siehst du denn jetzt aktuell die größten Hürden, wenn klassische Small and Medium Businesses, das bedeutet ja dieses SMB in deinem Titel mit drin, wenn die ihre Zeit- oder Workforce-Prozesse noch analog abbilden oder, sage ich mal, so halbdigital, ne? Stichwort Excel und Co.?
Also meistens ist das Problem dahinter ja erstmal, dass es nicht nur in Bezug auf unser Thema so ist, sondern dass das noch in vielen anderen Disziplinen dann ja auch so der Fall ist. Also ein Unternehmen ist ja selten total durchdigitalisiert, nur in dem Thema Arbeitszeit hat es irgendwie vergessen. Das heißt, wir haben doch sehr viele Datensilos, wo wir Informationen schon oft miteinander bündeln und kombinieren müssen und das wird sehr, sehr schwer. Das heißt, das grundsätzliche Problem ist ja selten dieser eine Stundenzettel oder der eine Urlaubsantrag, der auf Papier läuft. Damit habe ich mich irgendwie arrangiert. Alle sagen, es geht ja irgendwie. Was oft da vergessen wird, wenn man das mal aufsummiert, wie viel Aufwand dahinter steht, dann merkt man schon, da geht sehr viel administrativer Aufwand in Themen, wo wir gebunden werden, gerade in HR, wo wir uns ja wandeln von dieser eher administrativen Rolle zu einer gestalterischen Rolle, also eher zum strategischen Partner der Geschäftsführung. Diese Zeit fehlt an der Stelle, weil im Mittelstand haben wir es ja nicht wie in einem Enterprise-Konzern, dass wir da der ganze Armada an HR-Kollegen haben, sondern wir müssen sehr viel gleichzeitig balancieren mit ständig wechselnden Prioritäten. Und diese teils digitalisierten oder nicht digitalisierten Prozesse haben halt das Problem, dass sie eine relativ hohe Fehleranfälligkeit mit sich bringen. Das ist in unserem Umfeld besonders sensibel, weil es um die Arbeitszeit geht, um die Urlaubs- oder auch Nicht-Arbeitszeit von Mitarbeitern und letztendlich ja Payroll relevant ist. Das ist der absolute Super-GAU, verzögerte Payroll oder sogar falsche Payroll. Deswegen ist das unfassbar wichtig. Entscheidungsfindung wird natürlich deutlich langsamer, wenn mir Informationen dann, also auch wenn sie mal dann irgendwann zusammengetragen sind, einfach immer nur zeitverzögert oder halt nie live zur Verfügung stehen. Das heißt auch Planung, also was ja nicht nur Zeiterfassung, sondern Workforce-Management macht, nach vorne zu gucken, wie gestalte ich denn Arbeitszeit in der Zukunft, wird dadurch natürlich massiv erschwert und Führungskräfte sind trotzdem in der Spannung, nach oben hin Wirtschaftlichkeit zu zeigen und nach unten hin Transparenz und Fairness. Das wird sehr, sehr schwer und bringt gerade für Führungskräfte, HR-Mitarbeiter mit Unterschied unlösbare Aufgaben, die sie doch irgendwie jonglieren.
Ja, und es scheinen ja auch immer mehr so, ich nenne es jetzt mal tatsächlich bürokratische Aufgaben zu geben. Ja, wir reden ja, wir gehen mehr in die Strategie rein, wir digitalisieren, um die Prozesse schneller abzuwickeln. Und trotzdem legt Gesetzgeber immer wieder nochmal eins drauf, was dann vielleicht doch noch zu dokumentieren ist und Co. Es gibt den aktuellen Gesetzesentwurf und da scheinen ja auch einige Änderungen in dieser Hinsicht mit drin zu sein. Magst du uns mal kurz aufschlauen, was genau sich da ändern soll und was vielleicht auch für manche jetzt erstmal eine neue Information ist?
Also ich reiße das mal kurz so an, weil wir verstanden haben, wir machen einen HR-Podcast und keinen Rechts-Podcast. Ja. Also das Erste ist sicherlich, was ich vorher schon mal ganz kurz gespoilert habe, dass einfach die elektronische und digitale Arbeitszeiterfassung Pflicht ist. Das heißt, Beginn, Ende und auch Dauer der Arbeitszeit muss grundsätzlich elektronisch dokumentiert werden. Das ist ein Stück weit neu. Ich glaube, alle, die davor schon in tarifvertraglichen Konstrukten hängen, die irgendwelche Betriebsvereinbarungen haben, also komplexe Zeiterfassungen haben, haben das ohnehin schon getan, weil es vielerorts mit Papier einfach sehr, sehr schwierig ist. Es gibt ein paar neue Regeln zum Thema Wochen statt Höchstarbeitszeitgrenzen. Das heißt, dieser reine 8-Stunden-Grundsatz soll zwar nicht grundsätzlich abgeschafft werden, aber da kann durch tarifvertragliche Regelungen in Bezug mit wieder Betriebsvereinbarungen und so weiter, kann es wöchentliche Grenzen geben, sodass die auch mal die 10-Stunden-Grenze wiederum aufgebrochen wird und so. Da muss man ein ganz bisschen einhaken in das Thema. Aber auch Vertrauensarbeitszeit bleibt grundsätzlich, aber halt in einer dokumentierten Form. Also auch das gibt's nicht mehr, dass man sagt, ich muss da nur noch Überstunden aufschreiben oder ähnliches. Ich muss lückenlos dokumentieren. Und das schafft natürlich für Unternehmen erstmal einen gewissen Handlungsdruck, auch wenn das nicht ganz neu ist. Da sind vieles nachgeladene Positionen. Soweit erstmal zur Bürokratie. Grundsätzlich würden wir natürlich immer sagen, dass Arbeitszeit doch aber sowas Wertvolles ist, das lasse ich doch nicht einfach passieren. Also das schreibe ich ja nicht einfach nur auf, was da passiert ist, sondern da will ich ja eigentlich gestalten. Und zum einen rein operativ, ein praktisches Beispiel geben, wenn ich die Live-Seitensteine meiner Mitarbeiter kenne und jetzt irgendwo im Schichtbetrieb, Pflege, Logistik, Produktion, im Retail, wo auch immer bin, muss ich sehr operativ spontane Entscheidungen treffen. Wen behalte ich denn heute länger da, wenn übermäßig viel zu Arbeit zu verteilen ist? Oder heute ist außerplanmäßig weniger los. Wen schicke ich mal nach erstes nach Hause? Wenn ich einen Live-Saltenstand habe, ein ganz pragmatisches Beispiel, hilft mir das einfach, eine bessere Entscheidung ad hoc zu treffen, die fair ist und für die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens relevant ist. Gleichzeitig natürlich auch strategisch. Also in vielen Branchen, wo Bedarfe an Personal sehr stark schwanken, ist es wichtig, in gewissen Peaks Überstunden aufzubauen, die ich dann wieder abfeiere, ablevele, auch in der Baubranche zum Beispiel ein Riesenthema, wo ich saisonal, auch wenn das Wetter nach dem letzten Hoch gerade wieder sich oder der Sommer immer weiter in den Winter rein verschiebt, bleibt das Thema wichtig, dort strategische Entscheidungen treffen zu können. Wie ist eigentlich die Verfügbarkeit meines Personals? Wo muss ich aufstocken? Wo muss ich abstocken? Das hilft mir, bessere strategische Entscheidungen zu treffen. Also würde ich sagen, ein bisschen abgedroschen, wir müssen dieses Mal wieder als Chance nutzen, aber was bleibt uns anderes? Wir bauen Bürokratie oder nutzen die Bürokratie, um administrative Aufwände zu reduzieren und zukunftstauglich Unternehmen aufzustellen.
Das klingt jetzt, wenn man sich das so anhört, erstmal nach ganz wunderbar, so nach dem Motto, okay, wir werden jetzt bewusst getriggert durch eine Pflicht, die wir vielleicht erstmal als lästig empfinden, haben aber ganz viele Möglichkeiten, die wir dann gestalterisch nutzen können, wenn wir es digitalisiert haben. Aber, und jetzt kommt natürlich noch so ein bisschen dieser Wermutstropfen rein, jetzt werden viele sagen, ja, wir haben doch jetzt gerade eh schon so viel zu tun, es läuft ja irgendwie einigermaßen. Ja, also du hast es angesprochen, die Ressourcen gerade im HR-Bereich, im Mittelstand, die sind sehr begrenzt. Wir haben ganz viele allgemein tätige HRler, die GeneralistInnen da mit dabei. Ja, so, jetzt die Frage, wenn ich das einführen will, ist das dann ein riesiges Projekt quasi? Ja, müssen wir da ganz viel tun im Unternehmen? Ganz konkret gefragt, wie gelingt so ein Einstieg in eine digitale Zeiterfassung, ins digitale Zeitmanagement ohne eine Überforderung?
Also zunächst mal, Stefan, so ganz nebenbei geht's natürlich nicht. Also wichtig würde ich sagen, also aus Erfahrung raus, ist auf jeden Fall, und das ist ein Fehler, den ganz, ganz viele Unternehmen machen, dass dieses Projekt einfach nur der HR-Abteilung hingeschoben wird. Und das heißt, auch für alle Zuhörer, Zuhörerinnen würde ich sagen, ich würde mir als erstes mal das Commitment meiner Geschäftsführung einholen, dass wir das hier wirklich machen wollen und würde in dem nächsten Schritt überlegen, was will ich in Schritt 1 machen bis zum Go-Live und was lauert da hinten an Themen für uns? Wer sind wir eigentlich? Wer wollen wir sein? Was kann man auch manchmal die eigene Homepage nochmal kurz Volley nehmen? Ne? Was sagen wir eigentlich, was wir für ein Unternehmen sind? Und welche Themen entlang der Digitalisierungsjourney auf diesem Thema Workforce Management zahlen eigentlich auf dieses Thema ein? Und das ist total viel in Richtung Produktivität, Wirtschaftlichkeit. Das ist total viel in Bezug auf Transparenz, Menschlichkeit, Fairness, Flexibilität, Mitarbeitermitbestimmung und so weiter. Und dann ist es natürlich eine Vision, die mich anzieht, die mich leitet. Und da muss man gemeinsam runterbrechen, wie viel ist in Schritt 1 realistisch. Und ich würde den Schritt so klein formulieren, den ersten, dass er machbar ist, aber wiederum so groß, dass das nicht nur so eine kleine Seifenblase ist, die keiner wahrnimmt. Ja? Sondern das muss ja was sein, wo wirklich jeder sagt, ich verstehe, warum wir dieses Projekt gemacht haben, weil es einen Impact hat. Unser Thema ist ja deswegen so toll, weil mit dem jeder Mitarbeiter jeden Tag in Kontakt kommt. Ja, vom einfachen Ausstempeln über Urlaubsanträge, über Schichtwünsche, Schichttausche, digitalen Dienstplan, Schichtplan einsehen etc. pp. Das heißt, wenn ich hier ein Projekt implementiere, im Gegensatz vielleicht zu einem HCM, zu einer neuen Payroll, zu einem ERP-System oder irgendwas, habe ich ja die Chance, dass jeder Mitarbeiter danach sagt, ach cool, dass wir dieses Projekt gemacht haben, davon profitiere ich tagtäglich. Und das sollte man wirklich als Chance nutzen und dann, wie gesagt, runterbrechen, wie viel können wir uns in den Rucksack packen für Schritt 1, aber eben den Teil dahinter nicht vergessen. Sonst machen wir wieder das Gleiche, machen einmal so ein Kraftakt und dann kommt wieder lange nichts und wir bleiben so. Also das sollte eine Journey werden, auf die wir uns begeben und nicht nur so ein kleines Projekt. Und dazu würde ich mir immer einen Partner holen, der Erfahrung hat, zweifelsfall wie Atos. Das heißt nicht, dass man jedes Projekt mit Atos machen muss, aber ich kann sagen, wir sind ein sehr guter Sparring-Partner, weil wir halt jeden Tag nichts anderes machen, als Unternehmen auf dem Thema live zu bringen. Im Zweifelsfall würden wir auch sagen, das könnt ihr auch ohne uns machen. Das könnt ihr mit einer Lösung machen. Braucht ihr nicht so eine komplexe Lösung wie Atos.
Ich habe den klassischen ChatGPT-Roast natürlich auch bei euch in dieser Folge gemacht. Mal die KI losgelassen auf eure Website. Einen Satz da drin, oder eigentlich sind zwei Sätze, würde ich gerne mal vorlesen und dann anschließend eine Frage dazu stellen. ChatGPT hat gesagt, die Lösung scheint vor allem für Unternehmen gemacht zu sein, die bei Arbeitszeit nicht auf Improvisation setzen wollen, sondern auf klare Regeln, digitale Prozesse und ein gutes Stück Compliance-Sicherheit. Das ist stark. Gleichzeitig hat die Außendarstellung von euch einen gewissen Wir-können-wirklich-alles-Charme, der eher nach Enterprise-Denke als nach Leichtigkeit für den Mittelstand klingt. Und jetzt die Frage an dich, wie viel Leichtigkeit ist denn da noch drin, in dem, was du da gerade aufgezeigt hast?
Ja, das hängt immer aus dem Zusammenspiel von uns und dem Unternehmen ab, mit dem wir zusammenarbeiten. Also zunächst mal hast du natürlich recht, dass relativ viel Komplexität, ich glaube nicht, dass wir sie aufbauen um das Thema rum, sondern dass sie einfach da ist, wir machen die sichtbar, was damit alles zusammenhängt. Wenn man ein bisschen genauer hinschaut und alle Unternehmen, die mit uns sprechen, sagen, wir sind an der Stelle gar nicht so komplex, wir sind da relativ einfach, wir funktionieren wie alle anderen auch, guckt man ein bisschen genauer hin, merkt man relativ schnell, okay, da haben wir doch noch eine Sonderlocke, da haben wir noch eine Betriebsvereinbarung, da haben wir den Tag, aber den legen wir ein bisschen individuell aus und so weiter. Das hat aber jedes Unternehmen. Das heißt, aus der simplen Frage, wer ist wann gekommen, wer ist wann gegangen und so weiter, wird relativ schnell, wer da wann, wie lange, mit welchem Zuschlag, nach welcher Betriebsvereinbarung arbeiten und so weiter. Es lohnt sich schon bei dem Thema genauer hinzuschauen und wirklich eine Lösung zu haben, die das vollständig abbilden kann und für die Payroll vorbereiten kann. Dann kommt dieser wir können wirklich alles schaffen, vielleicht aus der Marketing-Sicht auch transportiert werden muss. Das ist vielleicht so ein kleines Laster, das wir haben. Aber wir sind einfach ein Anbieter, der vom kleinen Handwerksbetrieb über den Mittelstand, der ein unfassbar breites Feld ist, bis hin in Konzernwelten immer passende Lösungen hat. Das heißt, wir nehmen natürlich nicht unser Enterprise-Produkt und stecken das auf ein Unternehmen mit 100 Mitarbeitern, sondern wir haben abgespeckte Lösungen. Wir sagen quasi, wir finden für jedes Szenario eine passende Lösung und zeichnen uns dadurch aus, dass wir nicht einfach nur unser Stück Software kennen, sondern wir wirklich dieses Thema kennen und lieben. Ja, nicht nur das Thema Zeiterfassung, sondern auch die Gestaltung von Arbeitszeit, denn das ist Workforce Management. Und wir gucken mit den Unternehmen zusammen hin, was ist das Offensichtlichste, sondern was nervt auch ihre Mitarbeiter, Führungskräfte, was treibt die Chefetage um. Wenn man jetzt hier sagt, Zeiterfassung im Anzug, ist vielleicht korrekt, da würde man sich, glaube ich, in der Zuhörerschaft immer erstmal, zumindest in ein bisschen angestaubt vielleicht, aber im Anzug präsentieren. Aber wenn es um Themen wie Compliance oder Ähnliches geht, dann ist die Badehose vielleicht auch nicht das richtige Kleidungsstück. Also insofern, finde ich, sind wir sehr, sehr wandelbar und können von den Anforderungen und auch vom menschlichen Miteinander, glaube ich, immer ein passendes Szenario abbilden.
Jetzt haben natürlich trotzdem viele Organisationen schon Lösungen im Einsatz. Ne? Die wenigsten fangen jetzt vielleicht ganz auf der grünen Wiese an. Es gibt wahrscheinlich auf jeden Fall ein Payroll-System, irgendeine Art HR-System, ERP-System, whatever. Aber, und das ist ja die große Krux an der Sache, oftmals so ein bisschen Silo gekapselt. Ja, mhm. Auch die Daten, die sind dann halt entweder nur in der Payroll drin oder es gibt halt ein zuführendes System für Vorerfassungen. Was ist denn jetzt aus deiner oder eurer Sicht der klügste Weg, um diese Systeme sinnvoll miteinander in Verbindung zu bringen?
Also zunächst mal Bestandsaufnahme. Ja, also ich glaube, viele oder viel zu viele Lösungsanbieter und ehrlich gesagt auch HR-Abteilungen, um mal bei unserer Zielgruppe zu bleiben, gehen viel zu früh in eine Lösung rein. Ja, ich suche eine Zeiterfassung, also schaue ich mir Lösungen an, lass mir die vorstellen und los geht's. Es gibt so viele Interdependenzen. Also um ein Beispiel zu nennen, klar kann die Employee Journey im HCM beginnen, weil da habe ich den Mitarbeiter schon im Recruiting. Gewinne ich den, wird er dann überhaupt erst für Zeitwirtschaft, Payroll und vielleicht das ERP-System relevant, um die anzusprechen, die du gerade fallen gelassen hast. Gleiches gilt, wenn ich meine Arbeitszeit nicht nur dokumentieren muss, sondern gucken muss, wie habe ich die in Fertigungsaufträge oder ähnliches oder auf die investiert, dann werden die primär im ERP-System liegen. Also ich muss quasi gucken, welche Themen berühren sich, wo liegen da heute schon Themen, und ich muss auch kritisch hinterfragen, naja, nur weil wir das bisher da gemacht haben, heißt es ja nicht, dass wir es die nächsten 20 Jahre auch noch machen müssen. Also ich muss bereit sein, da mal dran zu rütteln, denn ich sage das am Ende auch meinen Mitarbeitern, warum, kann man immer fragen, warum machen wir das eigentlich so? Und wenn mein Gegenüber darauf keine gute Antwort hat, uns beide eingeschlossen, dann müssen wir unsere eigene Einstellung hinterfragen, ob die wirklich richtig ist. Und so auch Systeminfrastrukturen. Wir sollten dann nämlich immer denken, wer ist auf welchem Thema, also welche Lösung ist auf welchem Thema eigentlich führend. Aber wenn ich sage, naja, Fertigungsaufträge, da dokumentiere ich die Arbeitszeit, die darauf geflossen ist, um jetzt bei einem Produktionsbeispiel zu bleiben, die dokumentiere ich im ERP, aber die normale Arbeitszeit dokumentiere ich im Zeiterfassungstool. Die Zeiterfassung dokumentiere ich im Zeiterfassungstool, der Urlaubsantrag liegt aber im HCM, weil das hat man davor schon. Da steigt ja irgendwann keiner mehr durch, weil ich sage, ich muss zwei Tools für Zeiterfassung benutzen, für Urlaubsanträge. Also wenn ich den Urlaubsantrag nehme, gehe ich ins HCM. Wenn ich den Freitagnachmittag auf Überstunden nehme, gehe ich aber wiederum in die Zeiterfassung. Dann habe ich vielleicht intern politisch ein wenig einfachere Diskussionen geführt. Da leiden doch meine Mitarbeiter drunter. Die verstehen ja nachher nicht mehr, wie sie das vernünftig bedienen. Es ist und bleibt ein Stück Software. Das macht nicht immer Spaß, aber ich kann halt auch viel dafür tun, dass ich die Chance auf null bringe, dass diese Bedienung noch irgendwie Spaß macht. Also ich würde sagen, das ist sehr, sehr wichtig, das Ganze halt betrachten, Schnittstellen zu sehen. Und der Mensch darf halt niemals die Schnittstelle sein, um Daten von A nach B zu tragen. Sowas kann man relativ simpel ganzheitlich betrachten kann dann sich entscheiden, bin ich so einfach, dass der Best-of-Suite-Ansatz, also irgendwie ein Anbieter, der alles kann, in Frage kommt, muss man nur gucken, kann der wirklich alles oder hat der Lösungen wieder zusammengepflanzt, oder ob das der Best-of-Breed-Ansatz ist, also ich hole mir Spezialisten für die einzelnen Themen, die ich sinnvoll mit Schnittstellen aneinander kopple. Und da muss ich abschließender Gedanke drauf gucken, dass nicht irgendwelche alten Legacy-Systeme da sind, die mich da in den Aufbau einer zukunftstauglichen Infrastruktur hemmen.
Sehr schön. Und da würde ich jetzt ganz gerne das Label Employee Experience draufkleben auf das, was du gesagt hast, weil wir ja immer sehr viel argumentiert haben zu Anfangs aus Unternehmenssicht. Was muss das Unternehmen tun? Sehr schön. Erst nochmal vielen Dank, dass du zum Abschluss bei deinen Tipps da nochmal einen Schwerpunkt draufgelegt hast. Ich denke, das war sehr, sehr hilfreich.
Die Learnings.
Meine Learnings aus dem Gespräch mit Thomas Schipschit. Erstes Learning. Auch wenn der juristische Druck in Richtung digitaler Arbeitszeitdokumentation jetzt zunimmt, bietet es sich an, langfristig zu denken und nicht nur aus Compliance-Gründen eine schnelle Lösung zu suchen. Learning Nummer 2. Ganzheitliche Ansätze ermöglichen es, beim Thema Zeitwirtschaft aktiv selbst zu gestalten und nicht nur reaktiv tätig zu werden. Auch sollten Unternehmen ihre Lösungen ständig hinterfragen und kontinuierlich optimieren. Und Learning Nummer 3. Bei allen technischen und prozessualen Themen muss die Employee Experience ein wesentlicher Teil der Überlegungen im Projekt sein. Denn damit kann unmittelbarer Einfluss auf eine hohe Mitarbeitendenzufriedenheit genommen werden. Ich sage Dank, lieber Thomas, dass du heute zu Gast warst bei Your HR Stage, dem Podcast für mehr Sichtbarkeit in der HR-Welt. Und wenn es euch da draußen gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich sehr über ein Like und auch ein Abo auf der Streaming-Plattform eurer Wahl. Wir hören uns wieder zur nächsten Episode. Ich sage vielen Dank, dass du mein Gast warst, lieber Thomas. Bis bald.
Danke auch dir, Stefan.
Das war Your HR Stage. Der Podcast für mehr Sichtbarkeit in der HR-Welt. Mit Perso-Blogger Stefan Scheller. Powered by persoblogger.de und deinbrandshooting.de.